eine halbe Stunde zur Verfügung. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, sei es theoretische, sei es praktische Natur, dann werde ich diese Fragen gerne beantworten. Oder Vorschläge oder Sachen. Wenn nicht, dann lassen wir es auch. Ja.
Ja, ich habe eine Frage zum Thema Macht. Wie spielt jetzt zu Macht und Masse jetzt mal? Also wie spielt jetzt, was ist da der, wie spielen die zusammen? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Macht geht vom Volke aus oder was, wie ist da einfach der Zusammenhang zwischen Macht und Masse?
Na gut, der Begriff der Masse war sicherlich wichtig für die 20er, 30er Jahre, weil die Masse hat eine gewisse körperliche Präsenz. Man versammelte sich, ja, Demonstrationen und so spielten eine große Rolle. Und eine revolutionäre Masse, wenn sie sich genug versammelt hat, also und beharrt hat, ja, sozusagen, auf ihrer körperlichen Größe, konnte sicherlich auch zu Änderungen der politischen Ordnung führen. Das sehen wir nach wie vor in Ukraine, Argentinien, viele andere Länder. Allerdings in Ländern wie westeuropäischen Ländern oder Amerika, zumindest so wie die Sache jetzt aussieht, hat man das Gefühl, dass die Masse sich als Massenkörper, als sozusagen kollektiven Körper nicht mehr situieren kann, weil sie ist zu sehr mediatisiert. Sie ist mediatisiert durch das Fernsehen, durch das Wahlsystem und so weiter und so fort. Das heißt, die Masse tritt auf als ein virtuelles Produkt der Imagination. Man schaut zum Beispiel Tagesschau und denkt, so viele Millionen tun das auch. Ja? Und man sagt, es ist für die Masse. Aber es ist die Masse, die sich selbst als Masse nicht erlebt. Ja? Die sich erlebt als Masse nur in der Form ihrer eigenen Abwesenheit. Ja? Oder ihrer, also der Unmöglichkeit, sich als eine Realität im realen Zeit und Raum zu konstituieren. Das heißt, sie ist virtuelle Produkt der Imagination. Ja. Und eine solche Masse hat sicherlich kein revolutionäres Potenzial des Überblicks oder des Augenblicks. Ja. Das heißt, indem sie keine physische unmittelbare lebendige Präsenz hat, hat sie diese unmittelbare Kraft nicht. Deswegen ist die Masse in dieser virtuellen Form so etwas wie eine konstitutiv abwesende Gottheit. Ja, es gibt unglaubliche Forschung darüber, und diese Forschung wächst, ja, nicht wahr? Die nun die Frage beantwortet will, was die Masse will. Ja? Zum Beispiel kommerzielle Forschung für die Werbung und politische Forschung und alle möglichen, also in Amerika blüht es gerade im politischen Bereich, Institute und Foundations und Universitäten, die nun sich damit beschäftigen, diese Zeichen der Abwesenheit, der abwesenden Masse zu deuten. Also es ist eine Masse in einer als negativer theologischer Begriff, als etwas, was per Definition nie da ist, sondern durch die bestimmten Zeichen, die man individuell deutet, ja, ihre Abwesenheit manifestiert. Gleichzeitig aber eine Gottheit bleibt. Das heißt, alle wollen irgendwie diese Abwesenheit abwesende Masse gefallen. Aber wie man das tut, weiß man genauso wenig, als früher gewusst hat, wie man dem Gott gefällt. Ja. Es gab verschiedene Überlegungen, wie man das tut, aber alle waren irgendwie unsicher. So würde ich sagen, dass in unserer Welt die Masse changiert zwischen dieser Virtualität und dann verdichtet sich zur körperlichen Realität eher in den nicht-westlichen Regionen. Ja, also ich verteile das in zwei Fragen. Ja. Der erste ist moderne, postmoderne. Ich glaube, man muss ja schlicht und einfach bei solchen Geschichten, wie soll man sagen, diese Begriffe relativ präzise charakterisieren. Und tun wir das, gewinnen wir vieles. Grob, aber präzise. Ja? Ich würde grob, aber präzise die Moderne so beschreiben, dass man sozusagen einen Preis bekommen hat, wenn man eine neue Form vorgeschlagen hat. Also, ja. Gut. Lange Zeit war das Spiel so, und die Postmoderne hat vorgeschlagen, sozusagen, dass der Fundus der alten Formen wieder zu reaktivieren. Und zu erlauben, nicht nur neue Formen, sondern alte Formen zu benutzen. Das war der Bruch. Ja? Das heißt, wir haben eine geschichtliche Situation, wir haben eine Situation, eine geschichtliche Entwicklung, wo jede weitere Stufe bedeutete nicht nur die Entdeckung des Neuen, sondern ein Verbot, ein gewisses Verbot, sozusagen alte Formen zu benutzen. Und dann kommt die Postmoderne und schafft dieses Verbot weg, so dass wir die Möglichkeit haben, sowohl die neuen Formen zu benutzen, wie auch die anderen. Ja. Inwieweit dieser postmoderne Gestus so definiert, immer noch modern bleibt. In vielerlei Hinsicht. Erstens, hat die Postmoderne verstanden als neuer Schritt in eine geschichtliche Entwicklung. Zum Beispiel, früher war es die Moderne, jetzt ist es die Postmoderne. Ein solches Verständnis, früher war das und jetzt haben wir etwas anderes, ist immer noch modern. Ja? Weil es ist genauso aufgebaut wie früher war es Kubismus und jetzt ist es der, ich weiß nicht, Neoplastizismus. Ja? Okay. In diesem Sinne, die Periodisierung, historische Periodisierung, ist die Postmoderne, schreibt sich ein, reibungslos in die modernen Muster. Zweitens, wenn ich sage zum Beispiel als postmoderner Kritiker oder Künstler, dass ich jetzt berechtigt bin, alte Formen zu benutzen, dann sage ich, ich tue das als Pastiche, ich tue das ironisch, ich tue das kollagiert, ich tue das gebrochen, ich tue das in verschiedenen Konstellationen, wie die früher nicht aufgekommen sind und so weiter und so fort. Oder anders gesagt, ich tue das neu. Das heißt, ich nehme die alten Formen, aber ich benutze sie auf eine Art und Weise, die neu ist. Und das bedeutet, dass ich letztendlich auf einer anderen Stufe der Reflexion und auf einer anderen Ebene auch an der Forderung, neu zu sein, festhalte. Und zwar produziere ich keine neuen Formen, aber ich produziere neue Umgangsweisen mit den alten Formen, verglichen mit den alten Umgangsweisen, mit den alten Formen. Ja. Das heißt, in vielerlei Hinsicht, wenn wir genau die Sache analysieren, gibt es zwischen Postmoderne und Moderne gar keinen großen Unterschied, weil in beiden Fällen wir eine gewisse Einschreibung in die Geschichte vornehmen. Ja. Und zwar nach dem gleichen Muster. Und ich würde sagen, aus verschiedener, ja, noch der dritte Punkt, ist auch sehr wichtig. Die Moderne hat sich instituiert und konstituiert und eingeführt durch die Unterscheidung zwischen Erstenkunst und Massenkunst. Ja. Und daran hält auch die Postmoderne fest, ja, indem sie sagt, auf der hohen Ebene, auf der Ebene der hohen Kunst, Verfahren wie ironisch, wie Andy Warhol und alle anderen, mit dem Muster der Massenkunst. Ja. Also drei Ebenen, alle drei sind immer noch da. Okay, ich denke, dass die ganze Geschichte, also alles, was je existiert hat, existiert auch weiter, das ist ganz klar. Auch Parthenon existiert. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze kollabiert. Und ist das Ganze kollabiert, aus einem einfachen Grund, dass das kulturelle Gedächtnis und Gedächtnis überhaupt ist verloren gegangen. Wir leben in einer Kultur, wo kein Mensch weiß, was früher war. Die Leute sind grundsätzlich uninformiert. Und jeder versucht, sie zu informieren, ist vergeblich. Ja, ist vergeblich. Also erstens wissen das alle, dass sie uninformiert sind und sie wissen auch, dass sie nicht informiert werden können. Ja? Zum Teil aus strukturellen Gründen. Ja? Wenn ich eine Tradition habe, dann ist es, sagen wir, eine normative kanonische Interpretation, Geschichte des Westens oder was auch immer. Und dann kommt da jemand und sagt, und in China, und Japan ist es völlig anders. Na gut, ja, und? Also, alles weg. Wir haben also gar keine Tradition. Geschichte ist entweder 100 Mal geschrieben, aber auch dann vergessen. Und was Tradition ist, kennt kein Mensch. Und zwischen Massenkultur und hohen Kultur auch kann keiner unterscheiden, weil was ist dann doch? Ja. Harald Schmidt geht jetzt als Repräsentant der hohen Kultur oder der Massenkultur, die mit hohen Kultur umgeht. Ja. Also, kann man ruhig vergessen. Das heißt, Kultur ist generell kollabiert, Geschichte ist kollabiert, Tradition ist verschwunden, Erinnerung ist nicht mehr da. Die Leute sind, wir leben in einem unbeschriebenen Blatt Papier. Okay. Das heißt, was ist der Bezugspunkt? Bezugspunkt ist Gegenwart. Okay. Wie ein amerikanischer Autor richtig gesagt hat, wir leben in einem demokratischen System. Ja? Das heißt, alles wird entschieden durch die Mehrheit. Und ich glaube, seit 20 Jahren oder so, die Zeit der Lebenden ist größer geworden als die Zeit aller Toten. Ja. Das heißt, die Toten interessieren sich nicht mehr, wir interessieren uns für die Lebenden hier und jetzt. Lebenden hier und jetzt leben unter den Bedingungen des Marktes, das ist klar. Ja? Also nach der Abschaffung des Kommunismus und dem ganzen Kram bleibt nur der Markt. Okay. Das ist, woran die Leute sich tatsächlich orientieren. Das ist der nächste Punkt. Ja. Das heißt, die orientieren sich nicht an Tradition, nicht an die Geschichte, nicht an die kulturelle Vergangenheit, sondern sie sind an der Markt. Ja. Okay. Nun, wenn man, und an heute, ja, wer heute auf dem Markt gewinnt und wer heute auf dem Markt, klar. Wenn man jetzt aus dieser Perspektive die heutige Lage betrachtet, dann ist es ganz klar, dass wir mit allen, so wie immer im Leben, mit allen alten Problemen wieder konfrontiert werden. Was ist der Markt? Der Markt ist eine Summe der Konventionen. Es ist eine Summe der Konventionen. Und in der Regel gewinnt man auch den Markt, wenn man diese Konvention bricht. Ja? Das ist auch klar. Ja? Das heißt, wenn man der Konvention des Marktes folgt, in der Regel ist es nicht gut. Ja? Ja? Man kriegt kein Geld. Man kriegt nur Geld, wenn man dann nicht folgt. Ja? Und das ist, also wenn man einen Ausnahmezustand schafft und etwas verkauft, was keiner will, ja? In einer Form, die keiner kennt, und so weiter und so fort. Also im Grunde eine Religion stiftet. Ja? Wer macht den größten Gewinn? Ja? Die Religionsstifter. Ja? Wenn man jetzt vergleicht, die größten Unternehmen, sogar diese eBay oder wie die alle heißen, ja? ihr Vermögen ist ein Bruchteil dessen, was einer im Mittel bedeutende Sektor in Mittelamerika verdient, ich weiß nicht, monatlich. Das heißt, man kann richtig Geld verdienen, nur wenn man den Markt davon überzeugt, dass man Antimarkt ist. Ja? Klar. Das ist das eine. Das andere. In welcher Position steht man als Künstler zum Markt? Grob gesehen, ja? Also ganz marxistisch, kann man in Bezug auf den Markt entweder Arbeiter sein oder Unternehmer. Wenn man die meisten Künstler sieht, also wie sie heute tatsächlich sind, ja, die sind entweder Arbeiter oder Kleinunternehmer. Das heißt, entweder arbeiten sie für die großen Firmen, indem sie etwas malen oder schneiden oder was nicht tun. Also manuell oder irgendwas anderes. Oder sie malen irgendetwas, so fotografieren und so weiter und verkaufen das selbst. Ja, das sind kleine Unternehmen. Die Frage ist, und das ist die entscheidende Frage für die Kunst, kann ein Künstler ein Großunternehmer werden? Das heißt, kann er sich in die Position des Kapitals stellen? Ich glaube, das ist die Frage, die offen bleibt. Aber wenn man die Kunstentwicklung letzten 5-6 Jahren aus der Nähe betrachtet, dann sieht man deutlich, dass die Künstler mehr und mehr tendieren in Richtung Management. Große Projekte, meistens politisch engagierte, in Ländern der dritten Welt, in urbanen Raum, mit viel Geld, mit viel Budget, mit Angestellten, in verschiedenen Regionen, mit PowerPoint-Präsentationen. Ich war, also, es ist ja idiotisch, ja, aus dem eigenen Leben zu erzählen, aber weil geht es kaum. Ich war vor 4 Tagen bei einer Veranstaltung im Guggenheim Museum, einer Podiumdiskussion über, das war 10 Jahre so eine Gesellschaft Etant Donné, das ist die Gesellschaft, die so etwas wie kulturelle Zusammenarbeit zwischen Amerika und Frankreich managt. Okay. Und da war auf dem Podium 5 oder 6, 5 Eingeladene. Also da war ich ja und ich war wie ich bin, ja. Und noch 4 oder 5 Leute. Die waren aber mit gleichen Laptops, aber absolut gleichen Laptops. Und die haben, und das war völlig absurde Szene, ja. Weil das war so ein Mensch aus dem vorsichtigen Zeit. Ja. Also irgendwo. Und dann waren sozusagen normale Menschen, die konnte man nicht sehen, ja, weil die waren hinter dem Laptop. Und sie konnten auch nicht sehen. Ja. Sie konnten weder noch jemanden sehen, noch konnten sie überhaupt reflektieren, was sie sagen, weil sie völlig irgendwie eingebunden waren an dem, was im Laptop passiert ist. Und sie haben ausschließlich ihre Arbeiten gezeigt. Das waren 2 Künstler. Und 2 oder 3 Kuratoren. Ja, ich habe 2. Okay. Beide Künstler haben ihre Projekte gezeigt. Okay. Ein Projekt war eine Veranstaltung in Italien, organisiert mit den Geldern von norwegischen Kulturministerium und finnischen Außenministerium unter der Einbeziehung von libyschen Stiftungen, um Mittelmeer einzubinden und von NYU, ja, von Berkeley. Ein kompliziertes Projekt, das an 8 verschiedenen Stellen gleichzeitig stattgefunden hat und dann sich metastasartig entfaltet hat, auch auf andere Kontinenten, ja, zum Teil in Hongkong, zum Teil in Los Angeles. Und dann kommt es irgendwie zu Abschluss, weil es bezahlt wird von, ich glaube, das war in Süditalien, aber da wurde dann alles importiert nach Laplandien, also der ja, so nördliche Finnland und so, ja. Und das Projekt war ungefähr 3 Jahre, lief 3 Jahre. Ja. 2. Projekt. Ein Informationsdienst mit riesiger Verbreitung, das hat vor allem Künstler gemacht. Gleichzeitig, statt eine Ausstellung zu machen, eröffnete mit der Unterstützung von Christie Auctionhouse und Miami Basel, einer Kunsthochschule auf der Zypern. Ja, als Kunstprojekt, als privates Kunstprojekt, private Kunstprojekt und so weiter. Und dort sind die meisten angeladen, auch wiederum, ich weiß nicht, aus Schweden, glaube ich. So sieht's aus, ja. Ne? Also 2 künstlerische Arbeiten. Und dekoratorische Arbeiten braucht von diesen Typen, ja, aber nicht mit solchem Ausmaß und nicht in so vielen Ländern, ja, sondern ein bisschen an den Zorn gebunden. Das heißt, das ist ein Markt, ja. Aber in welchem Verhältnis man steht zu diesem Markt? Ja? Man kann sicherlich in ein Verhältnis stehen von jemandem als Zulieferer dieses Marktes. Und das ist ja auch okay. Man kann in Situation des Unternehmens und des Managers. Man kann überhaupt sozusagen die Definition des Verhältnisses ständig ändern. Und ich denke, das haben wir heute. Ja? Wir haben heute ein System, ein sehr konventionelles mit gewisser Rollenverteilung, mit einer gewissen Arbeitsteilung, mit einer gewissen Vorstellung, was der Künstler macht, was der Kritiker macht, was der Kurator macht, was der Sammler macht, was der Museumsdirektor macht, was der Galerie macht und so weiter. Ja. Aber wir können uns alles ändern. Also zum Beispiel, Künstler kann Galerie werden, Galerie kann Künstler werden, Kurator kann Kritiker werden, Kritiker und so. Und diese Arbeitsteilung und das Verhältnis zum Markt und so weiter völlig anders definieren. Natürlich anders definieren, also auch Verhältnis zu Unternehmen, Verhältnis zu Fonds, Verhältnis zu Stiftungen, Verhältnis zu dies, Verhältnis zu das. Ja. Das ist ja auch eine ökonomische Analyse, die verbunden ist mit einer künstlerischen Analyse. Und ist es modern, ist es postmodern? Ja. Es ist eine interessante Phase, aber das ist eine namenlose Phase. Ja, fast. Okay, das sind am Ende unsere Veranstaltung. Und nächste Woche läuft alles.